Ja, Klaus und Esther, ich freue mich mit euch, dass ihr nach vielen Jahren, jahrzehntelangem Säen auch ein bisschen was von der Ernte sehen dürft, wie das, was man aussät im Glauben, wie da was aufgeht, wie Menschen zum Glauben kommen, auch unter schwierigen Verhältnissen. Das ist schön und wir sehen vermutlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem, was Gott tut und das wird einmal eine wunderbare Sache sein, wenn im Reich Gottes offenbar wird, wie auf verschiedene Art und Weisen Menschen zum Glauben gekommen sind. Ja, wer ist Jesus für mich, beziehungsweise ich habe das ein bisschen anders formuliert, Jesus ist für mich. Das wäre das Thema von dieser Predigt heute Morgen. Jesus ist für mich. Stellt euch einmal vor, ihr sitzt zu Hause gemütlich auf eurem Sofa oder eurem Sessel, das Telefon klingelt und eine nette Dame stellt sich als Mitarbeiterin von INSA vor. Das ist ein Markt- und Forschungsinstitut, das Umfragen macht. Und sie sagt euch, dass sie im Auftrag eines Kunden eine Umfrage zum christlichen Glauben machen würde und ob ihr bereit wärt, euch daran zu beteiligen. Und sie fragt euch dann, würden Sie die folgende Frage zustimmend oder ablehnend beantworten? Und das wäre die nächste Folie, damit ihr die mal sehen könnt. Jesus ist für mich der Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben und anschließend auferstanden ist. Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben und anschließend auferstanden. Fragt die Dame am Telefon, würden Sie auf diese Frage antworten? Mit Ja oder mit Nein? Oder vielleicht auch mit, ich weiß es nicht ganz genau. So ein Institut macht natürlich nicht nur eine Umfrage, sondern die muss natürlich auch ein Ergebnis liefern. Und dieses Ergebnis kann ich euch jetzt einmal zeigen. Ich weiß nicht, ob man es von hinten überhaupt einigermaßen lesen kann. Also insgesamt Bürger in Deutschland, 31% haben diese Frage mit Ja beantwortet. Jesus ist für mich der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben und anschließend auferstanden. Das ist nicht besonders viel, nicht mal ein Drittel. Ein bisschen mehr haben diese Frage mit Nein beantwortet und unsicher waren 18%. Der evangelischen Landeskirche sehen die Werte schon ein bisschen anders aus. Da haben das immerhin 46% mit Ja beantwortet, 19% mit Nein und 20% waren unsicher. Und jetzt kommen wir zu den Freikirchen. Da sind natürlich alle möglichen drin. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wer da alles befragt worden ist. 68% immerhin haben diese Frage mit Ja beantwortet, 13% allerdings mit Nein und 10% sind offensichtlich unsicher. Auf der katholischen Seite waren es 51% mit Ja, die anderen Werte habe ich nicht, die kenne ich nicht. Und bei den Konfessionslosen waren es 9% noch, die das mit Ja beantwortet haben. Also nicht alle Menschen, die konfessionslos sind, sind auch glaubenslos. Das ist vielleicht die gute Botschaft in diesen 9%. Ich möchte jetzt nicht näher auf diese Statistik eingehen. Ich bin schließlich nicht der Statistikbeauftragte des Bundes-ETG oder sonst von unserer Gemeinde hier heute Morgen. Ist jetzt der Ton weg? Nee. Okay, alles klar. Aber diese Statistik sagt schon ein bisschen was aus über den geistlichen Grundwasserspiegel in unserem Land. Ich würde sagen, da ist noch einiges an Luft nach oben, auch gerade in Freikirchen. Wenn nur in Anführungszeichen 68% sich da sicher sind und diese Frage mit Ja beantworten und immerhin 13 mit Nein, wo klemmt's da, was ist da los? Es wurden auch noch Werte ermittelt, die etwas mit den Parteien zu tun hat. Wie war das bei Menschen, die CDU-Anhänger sind zum Beispiel oder auch von den anderen Parteien, spare ich jetzt. Aber wen das interessiert, ich habe die Zeitschrift dabei, wo ich das rausgeholt habe, der darf dann gern auf mich zukommen anschließend. Ja, auf den ersten Blick ist das eine ganz normale Frage. Aber in dieser Frage, da stecken ganz entscheidende Aussagen des Neuen Testamentes. Und in dieser Frage Und an dieser Frage, da hängt letztendlich alles. Da hängt unsere Ewigkeit. Ganz zentral. Die Gottessohnschaft von Jesus, das hat zentrale Bedeutung. Vergebung von Schuld oder nicht, wie es Klaus auch in dem Gespräch gesagt hat, das hat ganz zentrale Bedeutung. Auferstehung, Überwindung des Todes, ganz zentrale Bedeutung. Man kann diese Frage, wie es die anderen auch gemacht haben, auf drei verschiedene Arten beantworten. Entweder mit einem Ja, mit einem klaren Ja oder vielleicht auch mit einem vielleicht etwas zögernden Ja. Man kann es mit Nein beantworten oder auch ausweichend oder aufschiebend. Ich bin unsicher. Ich weiß es nicht so richtig. Aber man kann es wissen. Ja, ihr Lieben, man kann es wissen. Bevor ich euch nach eurer persönlichen Antwort frage, sage ich euch einmal, wie das bei mir gewesen ist. Ich blende mal meine Kindheit aus, da hat mir die notwendige Reife gefehlt, um so eine Frage wirklich auch gut beantworten zu können. Aber als Jugendlicher, da wusste ich, dass ich Jesus brauche. Ich habe es gewusst, aber ich habe es nicht gemacht. Es hat einige Jahre gedauert. Ich habe das geschoben, bis ich 20 Jahre alt gewesen bin. Und dann damals in der Schweiz, im Credo, da hat es dann gefunkt. Von daher bin ich geistlich gesehen ein Schweizer. Habe eine Schweizer Staatsbürgerschaft. Wahrscheinlich nützt das am Zoll relativ wenig, aber so ist es tatsächlich. Es lag nicht am Wissen bei mir. Ich habe es gewusst. Es lag am Wollen. Wie so oft in unserem Leben. Und dann schiebt man etwas vor sich her. Ich dachte, wie viele andere auch, Christsein, das schränkt mich ein. Da gibt es dann Tabus, dann darf ich das nicht mehr und ich soll jenes nicht mehr machen. Alles Verlogende erscheint dann Tabu. Bei mir ist das auch ein Stück weit so gewesen. Und an diesem Denken, da ist tatsächlich etwas dran. Christsein schränkt ein, aber im guten Sinn, im positiven Sinn. Das sind Schranken, die mich bewahren, die mir helfen, auf einem guten Weg zu bleiben. Wer schon einmal im Gebirge gewesen ist oder in einer Klamm, der Breidachklamm bei Oberstdorf ist die, glaube ich, oder in den Fjorden von Norwegen, der schätzt Schranken. Der schätzt Schranken. Man kann Fangnetze auf dem Bau oder Netze beim Skifahren als Einschränkung einstufen. Das kann man. Aber bis zu dem Moment, wo einmal so ein Netz oder so eine Schranke einmal das Leben rettet, da bekommt man plötzlich eine ganz andere Einstellung dazu. Ein ganz neues Verständnis von Einschränkung. Ja, die Frage muss natürlich kommen, was ist deine Antwort auf diese Frage? Jesus ist für mich der Sohn Gottes, der für meine Sünden gestorben ist und anschließend auferstanden. Vielleicht habt ihr euch die Antwort schon gegeben. Ansonsten denkt einfach noch mal einen kurzen Moment nach, bevor ihr innerlich antwortet. Ich will es nicht äußerlich wissen. Niemand muss strecken oder aufstehen oder sonst irgendetwas. Keine Angst. Damit man das innerlich wirklich verarbeitet hat und damit es eine Antwort ist, die sowohl vom Kopf als auch vom Herz her wirklich fundiert ist und hinter der ihr dann auch stehen könnt. Ich denke, ihr habt sie gegeben. Man darf auch unsicher sein. Man kann auch Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man sich vielleicht nicht so richtig weiß, aber es gerne möchte. Geht zu jemandem, zu dem ihr Vertrauen habt, sprecht ihn an und sagt, ich würde gern, ich weiß nicht wie. Ich habe eigentlich, aber mir fehlt die Gewissheit, man kann Gewissheit haben. Mein Leben hat das total verändert, als ich irgendwann mal gemerkt habe, ja, das kann man tatsächlich wissen. Ja, diese Frage, wer Jesus ist, die ist alt. Die bewegen Menschen schon viele, viele Jahre, Jahrhunderte. In einer Predigt in Nazareth, das ist der Ort, an dem Jesus aufgewachsen ist, da sagte Jesus einmal in der Synagoge in einer Predigt, wer er tatsächlich ist. Nämlich der Messias. Und das deckt sich mit dieser Frage, wer ist Jesus oder Jesus ist für mich der Sohn Gottes. Und er sagte damals, und das wäre genau diese Folie, der Geist des Herrn ist auf mir, ich bin der Gesalbte, also der Sohn Gottes. Ich bin gesandt, damit Menschen frei werden, also ich bin der Erlöser, ich bin der Sündenvergeber. Ich bin gekommen, um Gnade zu bringen, das Gnadenjahr zu verkündigen. In Lukas 4, Vers 18 kann man das noch einmal im Detail nachlesen. Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, was die Antwort damals gewesen ist von den Leuten, die ihm zugehört haben. Die Antwort der Zuhörer war, ist das nicht der Sohn von Josef? Ist das nicht der Sohn von Josef? Und was sie nicht gesagt haben, aber was mit im Raum geschwebt hat, übertreibt er da nicht ein bisschen, das für sich in Anspruch zu nehmen? Alles, was recht ist, aber Zimmermann, bleibt bei deinen Balken, haben sie wahrscheinlich gedacht. Auf der einen Seite haben sie gestaunt über die Predigt, die Jesus gehalten hat. Da waren sie ergriffen, sie haben gemerkt, da sagt jemand etwas, was ihn tief drin berührt. Aber auf der anderen Seite war er eben nur der Sohn des Zimmermanns, der Sohn von Josef. Auch heute ist das noch so, dass Menschen Jesus eine besondere Rolle zubilligen. Ein guter Mensch, das darf er sein. Religionsstifter, ganz klar. Jesus ist ein bekannter Religionsstifter, eine prägende Figur in der Geschichte. Auch das billigt man ihm zu. Im Islam darf er sogar ein Prophet sein. Es wird ihm zugebilligt. Jesus, Herr Isa, ist ein Prophet im Islam. Ich habe mich gefragt, sind wir frei von diesem Denken? Ist in unserem Gottesbild auch noch ein Anteil von dem da, Jesus, das ist nur der Sohn von Josef? Dass wir ihn kleiner machen, wie er tatsächlich ist, ein Zimmermann. Aber wir müssen uns bewusst sein, ihr Lieben, unser inneres Bild von Jesus, das prägt unseren Glauben und das prägt auch unser Handeln. Je nachdem, was wir für ein Bild haben, hat das Auswirkungen auf unser Leben. Wenn Jesus nur der Zimmermann vor 2000 Jahren war, dann motiviert das relativ wenig. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr beiden, Klaus und Esther, ihr wärt nicht in Afghanistan, wenn Jesus nur der Zimmermann aus Nazareth wäre. Wir hätten kein Gemeindehaus gebaut, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn Jesus nur der Zimmermann aus Nazareth wäre. Schauen wir auf eine andere Begebenheit im Neuen Testament. Und auf eine ganz andere Bewertung auf diese Frage, wer ist Jesus oder Jesus ist für mich. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 16, da sagt es Petrus äußerst präzise und knapp. Du bist der Christus, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Da ist alles drin. Ganz knapp, aber alles ist drin. Das trifft genau das, was Jesus in seiner Predigt damals in Nazareth gesagt hat, nur mit etwas anderen Worten. Zu 100% ist das identisch. Was ist eigentlich der tiefste Kern der Sache von Jesus? Das frage ich mich immer wieder einmal. Was ist der tiefste Kern der Sache von Jesus? Es geht darum, dass die Katastrophe, die Adam und Eva damals im Paradies angerichtet haben, dass da ein Ausweg gefunden wird, wie man dieser Katastrophe begegnen kann und wo es einen Ausweg gibt. Achim hat am letzten Sonntag darüber gepredigt, wie die Schlange Misstrauen gesät hat und wie sie die Menschen verführt hat und wie am Ende das Paradies menschenleer gewesen ist. Und noch gravierender war, die Beziehung zu Gott war verloren gegangen. Was aus dieser Zeit übrig geblieben ist, aus dieser Anfangszeit, das ist unsere tiefe Sehnsucht nach dieser verlorenen Gemeinschaft, die damals kaputt gegangen ist. Das ist übrig geblieben. Und das ist in unserem Herzen, in entscheidenden Momenten unseres Lebens, sehnen wir uns nach dieser Gemeinschaft, für die wir eigentlich gedacht und bestimmt sind. Und Jesus ist es dann, der, als die Zeit erfüllt war, kommt, um die Trümmer, die damals im Paradies angerichtet worden sind, wegzuräumen. Und es musste Gott selber sein, der aufräumt. Der abgefallene Mensch, der Mensch der Sünde, des Unglaubens, der kann das nicht. Rettung muss von oben kommen. Das muss göttlichen Ursprung haben, sonst gelingt das nicht. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Religion, so gut und so edel, wie sie auch sein mag und sein kann, ist vergebliches Menschenbemühen von Menschen. Wir versuchen mit Religion Gott gnädig zu stimmen. Mehr geht nicht. Es braucht das göttliche Eingreifen. Und deshalb ist es auch so entscheidend, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt ist, dass er göttlicher Natur ist. Nur Gott selber kann die rettende Brücke bauen. Und er hat sie gebaut in der Person von Jesus. Als Petrus dieses Bekenntnis ausspricht, sagt Jesus zwei wichtige Dinge zu ihm. Und das ist, finde ich, ermutigend. Er nennt Petrus selig. Nicht, weil er ihn jetzt auch loben möchte, weil Petrus ja so etwas Wunderbares gesagt hat und weil man sich da geschmeichelt fühlen könnte. So nach dem Prinzip, du beschenkst mich, ich beschenke dich. Im Griechischen steht hier, was Luther mit selig übersetzt, steht glückselig. Also vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das bedeutet im Griechischen, oder das steht im Griechischen, Makarios. Makarios, glückselig. Und Makarios, das ist keine vorübergehende, dankbare Hochstimmung, wie man sie immer wieder auch einmal hat, wenn man zum Beispiel eine größere Erbschaft macht oder wenn man befördert wird. Wobei das natürlich nicht zu verachten ist. Beides, eine Erbschaft und auch eine Beförderung, weil das sich meistens monetär gut auswirkt. Makarios bezeichnet den von Gott Gesegneten und endgültig in seine Gemeinschaft aufgenommenen. Makarios, glückselig, also einer, der Jesus in dieser Art und Weise bezeugt, wie Petrus das getan hat, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der wird von Jesus glückselig genannt. Von Gott gesegnet und aufgenommen, endgültig aufgenommen in die Gemeinschaft mit ihm. Ist das nicht eine wunderbare Basis, auf der wir leben können? Auch wenn uns vieles im Leben, wenn da zusammenstürzt und wenn Dinge plötzlich ihren Halt verlieren. Das zählt, das gilt, das ist das Fundament, das ist die Basis, auf der wir leben können. Das ist nichts Gefühlsmäßiges, nichts Flüchtiges, wie manche Sachen, Gas sich zum Beispiel auflöst. Es bezeichnet eine Stellung. Makarios, glückselig zu sein, bedeutet zum Reich Gottes zu gehören. Makarios bezeichnet den Zustand, in dem man zwar noch in der Welt ist, aber nicht mehr von ihr, sondern von Gott abhängig. Noch in der Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, sondern von Gott abhängig. Glaube an Jesus aus Gnade völlig unverdient stellt die verloren gegangene Beziehung wieder her. Aus Ausgestoßenen, wie das im Paradies damals gewesen ist, werden Angenommene. Was für ein Riesenunterschied. Aus Ausgestoßenen werden Angenommene. Was Jesus dem Petrus gesagt hat, das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Das dürfen wir auf uns übertragen. Wer Jesus als Erlöser als Sohn Gottes annimmt und bekennt, der ist Makarios, glückselig. Der hat diese Stellung. Nichts Flüchtiges, nichts Gefühlsmäßiges, sondern etwas, was dauerhaft ist. Glaube an Jesus, das führt zu unserer wesensmäßigen Bestimmung, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott. Und es geschieht allein durch den Glauben. Das ist der Zugang, der wunderbare Weg. Und da ist niemand ausgeschlossen. Egal, was für eine Bildung das man hat, ob man lesen kann oder nicht, glauben kann man, auch wenn man nicht in der Lage ist, etwas zu lesen. Wenn man das Evangelium verstanden hat und sich im Glauben zuwendet, dann darf man zum Reich Gottes gehören und in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wieder hineinkommen, einverleibt werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, als ich den Brief vorgelesen habe. Am Montag haben wir Elke begraben mit einem traurigen Herzen. Und das geht auch nicht so schnell vorbei. Aus menschlicher Sicht gesehen viel zu früh. Und auch mit manchen Fragen, auch wie Willi sie zum Teil formuliert hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben sie nicht ohne Hoffnung beigesetzt, sondern mit großer Hoffnung. Weil sie Jesus hatte, weil er in ihrem Herzen gewesen ist. Und Glaube an ihn schließt die Ewigkeit mit ein. Das bedeutet nicht nur für dieses kurze Leben, in ihrem Fall die 62 Jahre. Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe hier aus dem Ländle, wenn ich es richtig weiß, hat einmal gesagt, auch Christen können wohl noch sterben. Sie können aber in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen nie mehr tot sein. Ich lese das nochmal. Auch Christen können wohl noch sterben. Sie können aber in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen nie mehr tot sein. Das eine, was Jesus zu Petrus gesagt hat, war, dass er selig, glückselig ist. Und dann als zweites verrät Jesus dem Petrus die Quelle, von wo dieses Bekenntnis kam. Und er sagt ihm, Fleisch und Blut, also Bildung, Wissen, Erkenntnis, Intelligenz, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Vieles im Leben kann man lernen. In der Schule, in der Praxis, durch Üben. Manche Dinge lernt man durch das Leben. Wir machen Erfahrungen, die uns prägen und das dann einfließt in unser Leben. Aber dann gibt es auch Dinge, die kann man nicht lernen. Da braucht es Offenbarung. Da muss Gott sich offenbaren. Das muss uns offenbart werden. Paulus zum Beispiel hat eine Offenbarung gebraucht, um Jesus zu erkennen. Es hat eine Offenbarung gebraucht, damit er erkannt hat, dass das Heil sich auch den Heiden zugewandt hat, dass das nicht auf die Juden beschränkt ist, hätte er von sich aus nicht wirklich verstanden und begriffen. Gott hat sich ihm offenbart. In Matthäus 11, Vers 25, da sagt Jesus einmal, den Weisen und Klugen ist es verborgen, aber den Unmündigen ist es offenbart. Im Sinn von Gott schenkt uns Einsicht, damit wir es verstehen. Es braucht Wissen, es braucht Information, ganz klar. Aber das reicht nicht. Gott muss sich offenbaren, er muss in unser Leben hineinsprechen, wenn wir die wesentlichen Dinge, die geistlichen Dinge, wenn wir die verstehen sollen, damit es funkt in unserem Leben. Und ich zitiere noch einmal Hans-Joachim Eckstein, er hat gesagt, wir kommen nicht durch die Vernunft zum Glauben, sondern durch den Glauben zur Vernunft. Wir kommen nicht durch Vernunft zum Glauben, sondern durch Glauben zu Vernunft. Und dann fällt es wie Schuppen von den Augen. Glaube schränkt nicht ein, sondern Glaube der hilft, der entwickelt unser Leben. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Ich komme zum Schluss. Egal, ob wir nun solche Leute sind, wie ich einer war, und das Leben mit Jesus vor uns her schieben, oder ob wir schon länger mit ihm leben. Unser Gebet und unsere Gebete, die sollten, glaube ich, noch viel öfter sein. Herr, offenbare du dich mir, offenbare dich uns in meinem Leben. Öffne mir die Augen für einmal für mich selber und natürlich auch für die Dimension von Gott, wer ich bin in deinen Augen, und öffne mir die Augen für dich, für deine Sache, für das Reich Gottes, damit wir viel zielgerichteter dann auch noch unseren Weg mit Jesus gehen können. So viel für heute Morgen. Sind wir, glaube ich, gerade noch so an der Grenze von dem, was möglich ist. Gott segne euch. Amen.